Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit hören Sie zum runden Geburtstag. Heute mit Altbundespräsident Kurt Furgler, eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Geboren am 24. Juni 1924 in St. Gallen in der Schweiz, studierte Dr. Kurt Furgler an den Universitäten Freiburg, Genf und Zürich und promovierte über die völkerrechtliche Verantwortung der Staaten. Der Vater von 6 Kindern und praktizierender Katholik besitzt ein hervorragendes Rednertalent. Dreimal hintereinander wurde er in den Jahren 1977, 1981 und 1985 zum Bundespräsidenten der Schweizer Eidgenossenschaft gewählt. In dieser Eigenschaft war er Gastgeber des historischen Abrüstungsgipfels Reagan-Gorbatschow in Genf. Ein Gipfel, der die Welt veränderte. Furgler engagierte sich sehr für eine tragbare Lösung im Kampf gegen eine Überfremdung in seinem Land. Der Anhänger der katholischen Soziallehre setzt sich außerdem besonders für die Gleichberechtigung der Frau ein. Ein Kommentator meinte einmal, er ist für die kleine Schweiz fast zu groß.
Herr Bundespräsident, vielen Dank für dieses Gespräch, das Sie uns gewähren, und zunächst vor allem aber herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 80. Geburtstag. Sie können auf eine außerordentliche politische Karriere zurückblicken. Was waren Ihrer Meinung nach die Grundvoraussetzungen zu diesem Lebenslauf?
Wenn ich diesen Geburtstag feiern darf, von dem Sie gesprochen haben und wofür ich mich bedanke, dann möchte ich in aller Bescheidenheit sagen, ich hatte das Glück, in eine sehr liebe Familie hineingeboren zu werden, liebe Eltern, liebe Geschwister, und ich habe erneut das Glück, eine eigene Familie zu haben mit einer wunderbaren Frau Gemahlin und 6 Kindern, die uns zeigen, dass auch die nächste Generation ihren Weg zurücklegen wird, so dass man Verantwortung zu tragen vermag. Die Familie, sie spüren, ist für mich ganz bedeutend. Dann kommt natürlich hinzu, dass man gewisse Talente verspürt, für die man auch dankbar zu sein hat, und dass es dann gilt, diese Talente zu nutzen.
Wenn Sie auf Ihren politischen Weg zurückschauen, Herr Dr. Furgler, was würden Sie als den roten Faden Ihres politischen Wirkens bezeichnen?
Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau. Das habe ich bei meinen Eltern verspürt, das versuche ich selbst zu praktizieren und das prägt sich auch aus in dem, was ich tue. Und zwar in allen Sparten, die ich bisher durchlaufen habe. Ich möchte dem treu bleiben, solange ich lebe.
Gibt es in Ihrem Leben etwas, was Sie den Kairos, auf Griechisch den Höhepunkt, bezeichnen würden?
Ja, aber ich empfinde das als private Verpflichtung, über die ich nicht sprechen möchte.
Sind politischer Pragmatismus und christliche Spiritualität zwei Paradigmen, die sich zwangsläufig bekämpfen müssen? Kann ein erfolgreicher Politiker überhaupt ein guter Christ sein?
Warum nicht? Das ist kein Widerspruch. Ein guter Politiker kann ohne weiteres, soll auch im religiösen Bereich ein Bekenntnis zu dem, was er erkannt hat oder was er glaubt, abgeben. Mit anderen Worten, von einem zwangsmäßigen Bekämpfen müssen, würde ich in jeder Lebenslage Abstand nehmen. Es stimmt nicht. Es gibt leider immer wieder Diktaturen, die solche Lehrmeinungen vertreten. Aber das ist ja kein Hauptargument einer sinnvollen Antwort auf Ihre wichtige Frage.
Wenn man Ihren Lebensweg liest oder verfolgt, dann merkt man, dass Sie als überzeugter Anhänger der katholischen Soziallehre gelten. Welche Chance hat die christliche Sozialordnung eigentlich in der Welt von heute?
Sie ist wichtiger denn je. Seit ich Kind war, hat sich die demografische Entwicklung enorm, sprunghaft so präsentiert, dass ich noch 2 Milliarden Menschen als Weltbevölkerung zu lernen hatte, während meine Enkel heute 7,5 Milliarden und bald noch mehr, bald 10 für die Welt zur Kenntnis zu nehmen haben. Ich spüre aus diesem Zahlenvergleich, dass wir in der Soziallehre uns Rechenschaft geben müssen. Das Spannungsverhältnis zwischen Arm und Reich wird so groß, birgt Kriegsgefahren in sich, wie wir ja jeden Tag sehen, sodass das Streben nach Gerechtigkeit, eine Frucht, die auch dem Rechtsstaat eigen sein muss, Conditio sine qua non ist, wenn wir bessere Verhältnisse weltweit schaffen wollen, in gegenseitiger Interdependenz. Wir hängen alle voneinander ab.
Die Erweiterung Europas, Herr Dr. Furgler, wird allgemein als Sternstunde der Geschichte bezeichnet. Ist sie das auch? Und ist sie es auch aus der Sicht eines Eidgenossen? Helvetia quo vadis?
Ich hoffe in die richtige Richtung. Europa ist von zentraler Bedeutung. Wir sind ja Europäer. Und wenn ich hier meine Heimatstadt betrachte, mit ihrem kulturellen Erbe seit mehr als 1000 Jahren, dann kann man sich diese Stadt und dieses Land ohne engsten Schulterschluss mit Österreich, mit Liechtenstein, mit Deutschland und dem anderen Teil meines Landes, mit Frankreich und Italien gar nicht vorstellen. Ich würde also sagen, das, was wir angesprochen haben mit Sternstunde Europas, ist vielleicht am deutlichsten geworden als am Tag des Mauerfalles. An der Universität Konstanz zufällig ein Symposium stattfand, an dem ich einen Vortrag über die Schweiz und Europa zu halten hatte. Gegen Abend traf die Meldung ein, die Mauer sei niedergerissen. Ich vergesse den Jubel der jungen Menschen, die damals Studenten waren, nie. Es war ein äußeres Zeichen, vielleicht auch einer inneren Gnade, dass die Diktaturen zu verschwinden hatten und auch verschwanden. Ich füge aber sofort bei, für uns bleibt die Verpflichtung, mitzuwirken in diesem Europa. Wir haben ja eine Riesenzahl von Verträgen mit allen europäischen Partnerstaaten. Und auch wenn wir zurzeit noch nicht Mitglied der EU sind, wir können auch aus Gründen der Existenz gar nicht ohne die Wirtschaftsbeziehungen mit Europa und der Welt leben.
Würden Sie die Behauptung unterstreichen, die ich jetzt mache, die Schweiz kann von Europa lernen, ebenso wie Europa von der Schweiz lernen kann?
Diese Aussage gilt. Ich teile sie. Ich glaube, das gilt sogar generell. Jeder Mensch kann vom anderen etwas lernen. Jede Regierung kann von der anderen etwas lernen, ohne sie kopieren zu müssen. Also ich wiederhole, es ist nicht nur die Souveränität von zentraler Bedeutung für jeden Staat, sondern seit ich junger Student war, kam das Wort der Interdependenz in viel größerem Ausmaß dazu. Das gilt es zu praktizieren.
Sie haben sich im Ringen um eine tragbare Lösung im Kampf gegen die Überfremdung in der Schweiz sehr engagiert. Wo liegen auf diesem Gebiet europaweit die Gefahrenzonen? Wo die Toleranzgrenzen?
Gefahrenzonen, dass man jedes sinnvolle Maß vergisst. Ich meine damit, es genügt nicht, wenn einzelne Staaten sich nicht um ihr eigenes Volk kümmern, sodass diese zum Auswandern, um zu überleben, fast gezwungen sind. Ich spreche jetzt nicht nur von den Diktaturen, wo man flieht, weil man schlussendlich nicht ermordet werden will. Das kommt aber hinzu zu Ihrer Frage, wenn wir Fremde aufnehmen, was heißt Fremde, Mitmenschen aus anderen Ländern, dann spielt es eine Rolle, aus welchen Gründen sie kommen. Ich sagte bereits ein Beispiel, das nicht für die Weltlage günstig interpretiert werden kann. Aber sonst bemühen wir uns, und wir tun es gerade jetzt auch im Parlament, ein modernes Asylgesetz zu haben, gegenüber den Fremden in jeder Hinsicht menschenwürdig uns zu verhalten, denn noch einmal das Wort der Interdependenz spielt auch hier hinein. Hinzu kommt das andere Wort, das ich erwähnt habe, Maß halten. Es gab eine Zeit, da kam man vor allem in unser Land, um Liegenschaften zu kaufen. Nun ist das ein Kleinstaat, in dem wir leben. Also ist man begrenzt, von Amtes wegen würde ich sagen, beziehungsweise vom gegebenen Maße. In einem Satz, ich glaube, dass wir unseren Verpflichtungen als Mitmenschen und auch als Partnerstaaten nachkommen. Und ich hoffe, dass jene Staaten und auch wir Maß halten.
Für Sie ist das Christentum keine Privatsache. Darf ich deshalb nach Ihrem persönlichen Verhältnis zum katholischen Glauben fragen? Wie stehen Sie dazu?
Ich praktiziere ihn und gehöre zu den Menschen, das nehme ich aber nun gleichsam als Wort für viele, viele in den Mund, die zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie tun, möglichst deckungsgleich bleiben wollen. Denn das, was die Engländer ja heute mit dem Credibility Gap immer wieder darstellen, das Missverhältnis zwischen Lippenbekenntnis und Aktion, das ist für mich nicht nachahmenswert. Ich würde einfach die Hoffnung beifügen, dass wir im religiösen Bereich möglichst viele Menschen ermutigen, sich zu bekennen, dass wir zwischen den verschiedenen Konfessionen nicht nur menschenwürdige, sondern auch gut freundnachbarliche, freundschaftliche Beziehungen zustande bringen und dass wir uns Rechenschaft geben, wir kommen vielleicht noch auf dieses Problem, dass die ethischen Prinzipien alle Religionen betreffen und von allen Völkern gelebt werden müssen, wenn wir Frieden haben wollen.
Wenn Sie in der Kirche von Rom eine Stimme hätten, was würden Sie an ihr ändern, was aber nicht?
Ich glaube, dass ich in der Stimme von Rom insoweit tätig bin, als ich zu einer Diözese gehöre, die durchaus ihre Stimme erhebt, wie alle Bistümer in der Welt ihre Stimme erheben sollen. Sie spüren daraus, dass ich durchaus Rom auch als Vatikanstaat im religiösen Bereich respektiere, füge aber sofort bei, daneben gibt es diverse rein staatspolitische Probleme, wo der Vatikanstaat als Glied der Völkergemeinschaft in Erscheinung tritt. Und dort wird er selbst auch immer wieder die Frage zu klären haben, muss das dort entschieden werden oder kann man das Prinzip der Subsidiarität noch viel häufiger zur Anwendung bringen? Wir haben hier einen Episkopus, der war, bevor er Bischof wurde, Generalsekretär der Europäischen Bischofskonferenz. Deshalb sind wir diesen Fragen noch besonders offen gegenüber. Mit Bezug auf Rom darf ich noch beifügen, ich hatte die Ehre und die Freude, bei der Intronisation unseres verehrten Papstes in Rom zu sein, als Delegierter meines eigenen Landes. Und die Begegnung mit ihm in Rom damals und auch nachher noch mehrere Male hat mich beeindruckt. Ein unerhört wertvoller, liebenswerter Mensch. Das ist das Minimum, das ich als Katholik zu meinem Papst zu sagen habe.
Sie haben in Ihrer Amtszeit viele wirtschaftliche Akzente, wichtige Akzente gesetzt. Wohin steuert die Menschheit durch die Globalisierung?
Ich sprach mehrfach von der Interdependenz. Die Globalisierung zeigt uns die Interdependenz in vollen Auswirkungen. Friedenspolitisch, wirtschaftspolitisch. Wenn wir wirklich Frieden haben wollen, dann können wir nicht einfach feststellen, Millionen und Millionen sind arm, bleiben arm, Zeit ihres Lebens, ihre Generationen, die nach ihnen kommen, auch noch, sondern wir müssen uns sehr viel einfallen lassen, um die zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken. Für mich ist das eine der Hauptsorgen, die ich habe. Es hängt wiederum mit dem zusammen, was ich vorhin erwähnt habe, als ich auf Ethik zu sprechen kam. Es kann uns allen im reicheren Teil der Welt nicht gleichgültig sein, wenn Menschen verhungern. Das gilt für alle Kontinente. Mit einem Satz als Antwort, die ja knapp sein muss, Ihr Anliegen ist auch mein Anliegen. Und wir müssen alle Regierungen dazu bringen, dass sie sich aus dem rein nationalen Denken heraus weiterentwickeln zum mitmenschlichen Fortschritt. Die Gnade ist dazu auch erforderlich. Und ich würde sagen, dass die Menschen mit Bezug auf die technischen Möglichkeiten heute ja Chancen haben, die man vor 30, 40 Jahren ganz einfach noch nicht hatte. Ich bin zuversichtlich, harte Arbeit steht uns bevor, aber sehr, sehr vieles ist machbar.
Kurt Furgler ist auch dafür bekannt, dass er sich für eine Gleichberechtigung der Frauen eingesetzt hat. Welchen Bilanzstrich ziehen Sie unter dieses Thema?
Fortschritt. Es ist sicher noch nicht alles golden, was glänzt, aber im Prinzip wage ich zu behaupten, dass das heute zur selbstverständlichen Erkenntnis gekommen ist. Sie finden keine jungen Menschen und auch keine Eltern und Alten, die nicht sagen würden, es war höchste Zeit, dass wir das auch in der Verfassung festgeschrieben haben und es muss nun gelebt werden oder es darf gelebt werden. Ich gestehe Ihnen offen, das war, seit ich Kind war, für mich selbstverständlich, dass Papa und Mama verschiedene Aufgaben hatten, aber in jeder Hinsicht gleichwertig waren und sind und bleiben auch in meiner Erinnerung. Das gilt für die jetzt mir besonders nahestehende eigene Familie.
Letzte Frage, Herr Dr. Furgler. Wird die Jugend unseres Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts, auf die Werte der Ethik und Moral bauen können, die Sie heute von den Verantwortlichen in Politik, Wissenschaft und Kultur überliefert bekommen hat?
Die Antwort würde heißen, an Ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Grosso modo wird doch das Gute überwiegen. Die Jugend, die das bemessen wird, gleichsam bilanziert, die wird auch unsere Schwachstellen aufzeigen. Also mit einem Satz, da sind wir nun doch auf dem guten Weg. Auch wenn ich an die Jugend denke, die sich ihr eigenes Rederecht ganz sicher nicht beschränken lassen will. Sie soll urteilen. Aber ich bin nicht Angehöriger jener Pessimisten, die glauben, es sei alles verfehlt, was wir heute machen. Lasst uns noch besser werden. Das wäre die Antwort.
Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit hörten Sie zum runden Geburtstag. Heute mit Altbundespräsident Kurt Furgler. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudito Jesus Christus.